SRF 3.
Der 737-Absturz und erste Folgen für Boeing. Der Aktienkurs taucht so tief wie seit 9-11 nicht mehr. Der Ständerat und sein Herz für Waffen. Ist die kleine Kammer besonders rüstungsfreundlich? Auf das Beste hoffen und doch mit dem Schlimmsten rechnen.
We basically plan for the worst and hope for the best.
Der britische Luxusautobauer Aston Martin und seine Holperfahrt Richtung Brexit. Info 3, am Mikrofon ist Isabel Meissen. Die Flugzeugbauerin Boeing wird durchgeschüttelt. Nach dem Absturz der 737 in Äthiopien, dem zweiten Unfall mit diesem Maschinentyp in kurzer Zeit, sagt jetzt der Aktienkurs ab. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
An der Wall Street hat die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing heute bei Handelsbeginn zeitweise über 13% verloren. Einen Teil der Kursverluste konnte sie anschließend wieder auffangen. Sie bleibt aber unter Druck. Noch ist unklar, was zum Absturz der Boeing-Maschine des Typs 737 Max am Sonntagmorgen in Äthiopien geführt hat. Allenfalls liefert die Auswertung der sogenannten Blackbox Erkenntnisse über den Unfallhergang. Inzwischen seien sowohl der Stimmenrekorder, der die Gespräche im Cockpit aufzeichnet, als auch der Flugschreiber mit den digitalen Flugdaten geborgen worden, teilte Ethiopian Airlines mit. Bekannt ist bisher einzig, dass bereits im letzten Oktober eine Maschine desselben Typs in Indonesien abgestürzt ist. Inzwischen haben einige Luftfahrtbehörden und Airlines den Start solcher Maschinen verboten, so etwa in China, Äthiopien und Indonesien. Dies, bis Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden können, wie es heißt. Für den amerikanischen Flugzeugbauer ist die Lage ungemütlich. Der betroffene Flugzeugtyp ist derzeit das beliebteste Modell aus der Boeing-Palette. Vom neuesten Typ wurden bereits etwa 350 Maschinen ausgeliefert. Zudem liegen Bestellungen für weitere rund 5000 Stück vor, die Boeing jetzt bauen und ausliefern möchte.
Jetzt hat Valerie Wacker die weiteren Meldungen des Nachmittags.
Der Bundesrat hat die Parteien bezüglich des Rahmenabkommens mit der EU angehört. Der Tenor nach dem rund vierstündigen Treffen, es seien noch viele Fragen offen. Da waren sich Politiker von links bis rechts einig. Der Bundesrat will sich übermorgen mit den Sozialpartnern treffen. Danach muss er beschließen, wie er sich zum EU-Rahmenabkommen stellt. In die Schweiz kehren vergleichsweise weniger abgeschobene Asylbewerber zurück. Das sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter in der Fragestunde des Nationalrates. Bei den sogenannten Dublin-Fällen liege die Rückkehrquote unter 10%, so Keller-Sutter. Dagegen kehrten etwa nach Deutschland zwischen 30% und 40% der abgeschobenen Personen zurück. Weiter gab Karin Keller-Sutter bekannt, dass die Schweiz daran sei, einem Schweizer Dschihad-Reisenden die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Aktuell sei ein Verfahren hängig, weitere würden geprüft. Im November 2018 bezifferte der Nachrichtendienst des Bundes die Zahl der Schweizer, die für einen islamistischen Kampf in den Nahen Osten gereist sind, auf 93. Darunter befinden sich 18 Doppelbürger, denen die Schweizer Staatsbürgerschaft entzogen werden könnte. Der Skandal um die Spesenabrechnung der Genfer Stadtregierung hat juristische Konsequenzen. Die Genfer Staatsanwaltschaft hat mehrere Mitglieder der Stadtregierung zur Einvernahme vorgeladen, unter ihnen Guillaume Barrasson und Rémi Pagani als Beschuldigte. Barrasson hatte die höchsten Spesen aller Mitglieder der Genfer Stadtregierung, rund 42.000 Franken in einem Jahr, unter anderem wegen Kosten für das Handy. Der CVP-Nationalrat hat bereits angekündigt, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Büros von mehreren Mitgliedern der Genfer Stadtregierung im November durchsucht, wegen des Verdachts auf ungetreue Amtsführung. Vor dem Pariser Strafgericht hat der Prozess gegen den ehemaligen Adidas-Besitzer Bernard Tapie begonnen. Dem Geschäftsmann wird vorgeworfen, er habe 2008 bei einem Schiedsverfahren Richter beeinflusst. Tapie muss sich nun vor Gericht verantworten wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel. Wer in den österreichischen Bergen wandert, muss sich künftig an Leitlinien im Umgang mit der Natur halten. Ein entsprechender Kodex wurde in Wien vorgestellt. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, kann im Schadensfall haftbar gemacht werden. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.345 Punkten plus 0,8%. Der Dow Jones Index in New York steigt 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 13,49 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,111. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es vor allem am alten Nordhang und an den Voralpen einige Schneeschauer. Morgen lösen sich Wolkenreste auf und es wird überall sonnig. Tagsüber viele Schleierwolken. Die Höchstwerte erreichen im Norden 10 und im Süden 13 Grad.
Info 3 Abend.
Die entscheidende Brexit-Abstimmung im britischen Parlament. Sie ist morgen. Vielleicht. Vielleicht wird sie doch noch verschoben, vielleicht wird auch der Brexit selbst vertagt. Hinter den Kulissen wuselt es auch heute. Sicher in Sachen Brexit ist nur, dass nichts sicher ist. Für die Wirtschaft ist das Gift. Zum Beispiel auch für eine britische Ikone, den Sportwagenhersteller Aston Martin. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim hat den Chef am Autosalon in Genf getroffen.
Die Sportwagen von Aston Martin üben eine magische Anziehungskraft aus. Der Stand ist voller Menschen, die Augen der Besucher glänzen. So wie immer. Doch zu Hause in Großbritannien ist nichts wie immer. Andy Palmer, Chef von Aston Martin und seine rund 3000 Mitarbeiter, wissen schlicht nicht, woran sie sind.
The only real, really, really frustrating point of Brexit is not knowing.
Das wirklich Frustrierende am Brexit ist, nicht zu wissen, was ist. Wie auch immer der Brexit enden wird, schwierig ist die Unsicherheit. Man kann nicht planen. Allerdings habe sein Unternehmen 2 Jahre Zeit gehabt, sich auf den Brexit vorzubereiten, betont Andy Palmer. Diese Zeit habe Aston Martin genutzt, um neue britische Zulieferbetriebe zu finden. So soll sein Unternehmen weniger abhängig sein von ausländischen Produzenten, falls der grenzüberschreitende Güterverkehr wegen des Brexit stocken sollte. Und um kurzfristige Engpässe überbrücken zu können, habe Aston Martin sein Warenlager aufgestockt.
In terms of the warehouse, we've gone from 3 days of working stock to 5 days of working stock.
Wir haben jetzt genügend Teile an Lager, um 5 Tage ohne Unterbruch produzieren zu können und nicht mehr nur 3. Und wir haben bereits fertige Autos exportiert. Und um weitere Auswirkungen allenfalls abfedern zu können, hat der Verwaltungsrat des britischen Autoherstellers zudem 30 Millionen Pfund, rund 40 Millionen Schweizer Franken, bereitgestellt. Bei einem Umsatz von 1 Milliarde Pfund eine signifikante Summe. Andere Autohersteller haben sich wegen der herrschenden Unsicherheit für eine andere Strategie entschieden. Honda wird seine gesamte Autoproduktion 2021 in Großbritannien einstellen. Nissan wiederum wird ein neues Geländefahrzeug anderswo produzieren, nicht mehr im Vereinigten Königreich. Dieser Schritt kam und kommt für Andy Palmer allerdings nicht in Frage. Wir sind eine britische Firma und müssen mit der Situation leben, ob gut oder schlecht. Wir haben gar nicht die Option, die Produktion nach Frankreich, Deutschland oder Japan zu verlegen. Wir sind eine britische Marke. Ohnehin hat Aston Martin schon vor Jahren entschieden, in Südwales eine neue Fabrik zu bauen. Und dieses Werk ist nun fertig, sodass dort bereits in 6 Wochen die Produktion starten wird. Für einen neuen, elektrifizierten Sportwagen und den ersten Geländewagen von Aston Martin. Deshalb, so Andy Palmer, habe man getan, was man tun könne, hoffe jetzt aber das Beste.
We basically plan for the worst and hope for the best.
Info 3 Abend.
Ein Boomerang kommt immer zurück. Das muss jetzt auch der Bundesrat erfahren. Als er umstrittene Waffenexporte in Konfliktländer möglich machen wollte, hat ihm der Nationalrat nicht nur einfach einen Strich durch diese Rechnung gemacht, sondern auch gleich durch alle künftigen. Er will dem Bundesrat solche Entscheidungen nicht mehr allein überlassen. Das Parlament soll mitreden und somit auch das Volk via Referendum. Bloß, jetzt ist der Ständerat am Zug und der könnte es wieder anders sehen. In der kleinen Kammer nämlich hat die Rüstungsindustrie großen Rückhalt. Dominik Meyer.
Balthasar Glättli ist Fraktionschef der Grünen im Bundeshaus. Einer, der vehement gegen Waffenexporte kämpft und überhaupt keine Freude hat am Ständerat.
Vielleicht ist der Ständerat nicht die Eingangstür, aber die Hintertür, durch die die Rüstungsindustrie immer wieder ein Ohr geliehen kriegt im Parlament.
Tatsächlich wenden sich die Schweizer Waffenfirmen mit Vorliebe an den Ständerat. Bei der gescheiterten Lockerung der Exportregeln im letzten Jahr war das so, ebenso vor 4 Jahren. Damals wurden letztlich die Regeln erstmals gelockert. Beide Male richtete die Rüstungsindustrie ihre Wünsche zuerst an die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates und beide Male nahmen die Ständeräte das Anliegen dann auch auf. Für die Ständeräte hätten die Arbeitsplätze in ihren Kantonen hohe Priorität, sagt Grünen-Fraktionschef Glättli. Das mache sie besonders empfänglich für die Anliegen der Rüstungsindustrie. Letztes Jahr habe sich das klar gezeigt.
Das sah nach ziemlich einer orchestrierten Geschichte aus. Und das sind natürlich Ständeräte gewesen aus Kantonen, die Standort sind von Rüstungsproduzenten. Ja, in der Innerschweiz.
In der Innerschweiz, der Zentralschweiz, hat der Rüstungskonzern des Bundes, die RUAG, viele Niederlassungen. Jobs bietet auch die Waffenschmiede Rheinmetall. Und rüstungsnah ist der wirtschaftlich wichtige Nidwaldner Flugzeugbauer Pilatus. Der Zentralschweizer CVP-Ständerat Isidor Baumann aus Uri ist Co-Präsident des Arbeitskreises Sicherheit und Wehrtechnik, ein Vertreter der Rüstungslobby also. Er streitet gewisse regionalpolitische Motive nicht ab.
Das kann eine Rolle spielen, nur wenn wir den Anteil der regionalpolitischen Vertreter sehen, dann hätten die nicht diese Wirkung, wie sie jetzt von außen wahrgenommen wird.
Dass der Nationalrat den Bundesrat entmachten will beim Waffenexport und die Regeln dem Referendum unterstellen will, das findet er falsch. Die Ständeräte seien auch bei Rüstungsthemen häufig schlicht besonnener.
Es scheint, dass aufgrund des Mediendruckes, und der war enorm hoch, einseitig und populistisch, dass Nationalräte diesem schneller unterworfen sind als Ständeräte.
Anders als viele CVP-Parteikollegen im Nationalrat wollen sich Baumann und seine Mitstreiter im Ständerat nicht beeindrucken lassen vom Proteststurm des letzten Jahres gegen die Lockerungspläne beim Waffenexport. Gegen schärfere Regeln wird es sich wehren, im Ständerat mit durchaus intakten Erfolgsaussichten.
News und Hintergrund kompakt, das ist Info 3, heute verantwortlich Dominik Rolli und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.